Die Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg.
Willkommen zu den Heute-Nachrichten, unter anderem mit diesen Themen. Israel droht der Hamas mit einem Krieg ohne Gnade. Eine neue Studie zeigt, die großen Stromkonzerne machen dicke Gewinne. Der Schweizer Simon Ammann siegt beim Auftakt der Vier-Schanzentournee in Oberstdorf. Martin Schmidt wird Fünfter. Israel will im Moment keine Verhandlungen und keine Waffenruhe, sondern einen kompromisslosen Krieg gegen die islamische Hamas. Das hat Verteidigungsminister Barak klargemacht. Als Reaktion auf die Raketenangriffe radikaler Palästinenser bombardiert Israel nun schon seit 3 Tagen massiv Hamas-Standorte im Gazastreifen. Der Gazastreifen ist gerade mal 40 Kilometer lang und an seiner schmalsten Stelle nur etwa 5 Kilometer breit. Das Gebiet ist kleiner als das Bundesland Bremen. Doch mit 1,5 Millionen Einwohnern leben dort mehr als doppelt so viele Menschen. Die dichte Besiedlung macht es besonders schwer, zivile Opfer bei den Angriffen zu vermeiden. Seit Samstag starben dort nach palästinensischen Angaben mindestens 345 Menschen.
Es ist der Tag der Beerdigungen, des Hasses, der Trauer, des Leids. Auch 3 kleine Mädchen im Flüchtlingslager Jabalia zählen nach palästinensischen Angaben zu den bislang über 340 Toten. Israels Luftwaffe trifft ihre Ziele meist punktgenau. Kurz nach Mitternacht schlagen in der Islamischen Universität von Gaza Raketen ein. Ein israelischer Militärsprecher erklärt, Hamas hätte dort Waffen versteckt. Ich dachte, es wären nur Türen und Fenster beschädigt, aber alles liegt in Trümmern. Auch in Israel gibt es wieder Opfer. Raketen der Hamas explodieren auf einer Baustelle in der südisraelischen Stadt Aschkelon. Ein Mann kommt ums Leben, 5 weitere Personen werden schwer verletzt. Israels Verteidigungsminister Ehud Barak erklärt der Hamas einen kompromisslosen Krieg. Wir wollen den starken Schlag gegen Hamas, damit sich die Spielregeln ändern. Doch gleichzeitig lässt er Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu. Jordanien, die Türkei, internationale Organisationen haben den Konvoi zusammengestellt. Hinter ihnen warten Soldaten vor Panzern auf den Befehl zum Einmarsch.
Angriffe aus der Luft, Lebensmittel und Medikamente auf Lastwagen. Israels Politik gegenüber Gaza hat derzeit 2 Gesichter. Es gibt kein Zurück. Hamas fordert Israel weiterhin heraus. Israel lässt es sich nicht bieten. So wird die Lage immer explosiver.
Bundeskanzlerin Merkel gibt der Hamas die alleinige Schuld an der neuen Eskalation. Ursache und Wirkung dürften hier nicht vertauscht werden, sagte sie nach Angaben ihres Regierungssprechers in einem Telefonat mit Israels Ministerpräsident Olmert. Die arabische Welt ist in ihrer Bewertung gespalten.
Palästinensische fahnen heute in den Straßen von Kairo. Unser Blut für Palästina, ruft die Menge, fordert Taten von ihrer Regierung. Die Empörung über die israelischen Militärschläge gegen die islamische Hamas im Gazastreifen droht sich auszuweiten zu einem Konflikt zwischen radikalen und gemäßigten Kräften in der arabisch-islamischen Welt. Immer stärker wird die zögerliche Haltung konservativer, pro-westlicher Länder wie hier in Ägypten gebrandmarkt. Die Haltung einzelner arabischer Staaten und der Arabischen Liga ist eine Schande. Das riecht doch nach Kumpanei. Ich schließe nicht einmal aus, dass unsere Regierung Israel grünes Licht gegeben hat für den Angriff auf Gaza. Ein Bild, das Zündstoff in sich birgt. Der Besuch der israelischen Außenministerin in Kairo nur 2 Tage vor dem Angriff Israels. Für beide Regierungen ist die radikale Hamas in Gaza, für die die Demonstranten hier Solidarität einfordern, ein Feind. Hamas ist ein enger Verbündeter von Mubaraks gefährlichstem innenpolitischen Gegner, den ägyptischen Moslembrüdern. Ägyptens Regierung tut sich deshalb schwer, arabische Solidarität zu üben und seine Grenze zu dem von Hamas regierten Gazastreifen zu öffnen. Der israelische Angriff auf den Gazastreifen zwingt Ägypten und andere konservative pro-westliche Regime wie Jordanien oder Saudi-Arabien zu einem gefährlichen Balanceakt zwischen ihren eigenen Sicherheitsinteressen und der von der Bevölkerung geforderten arabisch-islamischen Solidarität.
Ausführliche Berichte zum Krieg im Gazastreifen gibt es auch in einem ZDF-Spezial gleich nach dieser Heute-Sendung und natürlich jederzeit bei uns im Internet unter heute.de. Wenn man sich die Vorhersagen für das Wirtschaftsjahr 2009 anschaut, kann man nur hoffen, dass die Prognoseprofis diesmal daneben liegen. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat jetzt direkt bei den Unternehmen gefragt, was sie denn erwarten. Wen wundert's? Euphorisch waren die Antworten nicht.
Die Firma Keil Anlagenbau bei Osnabrück hat die Konjunkturkrise schnell gemerkt. Viele Kunden waren Autozulieferbetriebe und damit ist fast ein Drittel der Aufträge weggebrochen. Unternehmenschef Hans-Jürgen Keil musste schnell für Ersatz sorgen und fand Abnehmer in der Biomassebranche. Trotzdem blickt er skeptisch ins kommende Jahr.
Ich denke, das Jahr 2009 wird ein sehr schwieriges Jahr werden. Trotz alledem wollen wir versuchen, mit den Alternativen, die uns gegeben sind, wenigstens das gleiche Ergebnis des Jahres zu erreichen.
Wirtschaftliches Nullwachstum, schon ein Hoffnungszeichen in diesen Tagen. Typisch für die gesamte Wirtschaft, so das Ergebnis einer Umfrage bei den verschiedenen Branchenverbänden.
Das, was wir derzeit diskutieren über die verdüsterte wirtschaftliche Lage, das reflektiert sich über alle Branchen hinweg. Und insofern ist der Jahresausblick 2009 in der Tat sehr getrübt.
Bei den Geschäftserwartungen für 2009 rechnen dann auch nur 3 Branchen mit besseren Zahlen. 5 gehen von gleichbleibenden Geschäften aus. Aber 35 erwarten geringere Umsätze als 2008. Am geringsten sind die Erwartungen in der Autoindustrie und bei Metallverarbeitern. Die schlechte Stimmung wird sich auch auf die Arbeitsplätze auswirken, allerdings mit kleinem Lichtblick.
Die Unternehmen sind geprägt vom Fachkräftemangel. Sie haben wohl auch die Erwartung, dass die Länge des Abschwungs überschaubar ist. Und deswegen können wir davon ausgehen, dass nicht wie in früheren Zyklen ein massiver Abbau von Arbeitsplätzen droht.
Die Firma Keil will auf Entlassungen ganz verzichten und sogar neue Auszubildende einstellen. Vorsorge für die Zeit nach der Krise.
Dass die großen Stromkonzerne satte Gewinne machen, diesen Eindruck vieler Verbraucher bestätigt jetzt eine Studie, die von der Bundestagsfraktion der Grünen in Auftrag gegeben wurde. Danach haben RWE, E.ON, Vattenfall und NBW in den vergangenen 5 Jahren ihre Gewinne verdreifacht, vor allem auf Kosten der Privathaushalte. Die Stromindustrie selbst weist die Ergebnisse der Studie zurück.
Die Stromstudie will den 4 großen Energiekonzernen in Deutschland genauer in die Karten gucken. Der Vorwurf, die Unternehmenszahlen von Vattenfall, NBW, E.ON und RWE seien undurchschaubar. Die tatsächlichen Kosten und Gewinne könnten kaum nachvollzogen werden. So viel aber konnten die Autoren der Studie herausfinden. Während sich der Preis für Strom seit 2002 von durchschnittlich 9,7 Cent pro Kilowattstunde auf rund 13 Cent verteuert hat, stiegen die Konzerngewinne um das Dreifache auf insgesamt 19,5 Milliarden Euro im Jahr 2007. Für 2008 werden den Stromkonzernen wieder Rekordgewinne prognostiziert, trotz Wirtschaftsabschwung.
Also wir haben keinen Wettbewerb auf dem Strommarkt und das wirkt sich ganz negativ für die Verbraucher aus. Diese 4 können im Prinzip die Preise bestimmen, weil sie über 80% des Stroms selber produzieren.
Die Stromkonzerne weisen den Vorwurf der Abzocke zurück. Die Studie sei eine politische Auftragsarbeit und ignoriere die Fakten. Der größte Teil des Strompreises werde ohnehin vom Staat bestimmt.
Tatsache ist, dass von jedem Stromeuro 40% an direkten Steuern und Abgaben an den Staat gehen. 30% gehen an die sogenannte Netzbehörde. Hier handelt es sich um regulierte Netznutzungsentgelte. Also auch da haben Energieunternehmen keinerlei Einfluss.
Dennoch sei die Stromproduktion ein einträgliches Geschäft, so die Studie. Der mangelnde Wettbewerb mache sich bezahlt. Für 2009 haben viele Energieversorger eine neue Preiserhöhung angekündigt.
Dass es auf der Erde immer wärmer wird, ist bekannt. Doch der Klimaschutzberater der Bundesregierung, Schellenhuber, spricht jetzt schon von einem desaströsen Klimawandel. Unvermeidlich sei der, wenn nicht alle Länder bis 2050 den CO2-Ausstoß halbierten. Nach seinen Erkenntnissen pumpen jetzt schon Hoch- und Tiefdruckgebiete zunehmend warme Luft zum Nordpol. Dadurch schmilzt das arktische Eis schneller als erwartet. Auch in Deutschland ist die Erderwärmung deutlich spürbar. Unter den 6 wärmsten Jahren seit 1901 sind 4 nach 2000, auch 2008. Familien entlasten, das hatte sich die Bundesregierung vorgenommen und durchgesetzt. 2009 bekommen Familien mit Kindern tatsächlich insgesamt 2 Milliarden Euro mehr vom Staat. Zum Beispiel steigt ab Januar das Kindergeld zum ersten Mal seit 7 Jahren.
Einmal rutschen für 1,50 Euro. Kindern kleine Wünsche erfüllen, das könnte Eltern im neuen Jahr etwas leichter fallen, denn der steuerliche Freibetrag für Kinder steigt und auch das Kindergeld wird erhöht. Für das erste und zweite Kind bekommen Familien ab 1. Januar jeweils 164 Euro, 10 Euro mehr als bislang. Für das dritte Kind gibt es künftig 170 Euro, für jedes weitere 195 Euro im Monat.
Die erste Kindergelderhöhung nach 7 Jahren Durststrecke, das Elterngeld als ein Erfolgsrenner und der Dampf beim Ausbau der Kinderbetreuung, das ist schon etwas, was den Familien nutzt und was sie voranbringt.
Kinder aus sozial bedürftigen Familien will die Bundesregierung mit einem sogenannten Schulstarterpaket unterstützen. 100 Euro pro Schuljahr bis zur 10. Klasse für Hefte, Stifte und Ranzen. Mit diesen Maßnahmen sind Familien- und Wohlfahrtsverbände, Kirchen und Gewerkschaften aber noch nicht zufrieden. Gerade in Zeiten wachsender Kinderarmut müsse mehr für Familien getan werden.
Kinderarmut ist eine Wunde unserer Gesellschaft und deswegen brauchen wir beides. Wir müssen dringend die materielle Situation armer Familien verbessern und wir müssen dringend in Bildung investieren, denn das ist, denke ich, eine Rendite, die sich langfristig auszahlt.
Einmal rutschen für 1,50 Euro wird auch im nächsten Jahr nicht für jedes Kind möglich sein, trotz der rund 2 Milliarden Euro, um die Bundesregierung Familien insgesamt entlastet.
China hatte viel versprochen für das Jahr der Olympischen Spiele. Der Welt wollte man sich als modernes, offenes Land präsentieren. Doch im Umgang mit Kritikern setzt die Partei weiter auf alte Rezepte. Totschweigen, unterdrücken, festnehmen. Trotzdem haben inzwischen 6.000 Menschen die Charta 08 unterschrieben. Ein Manifest für ein wirklich modernes, demokratisches China.
Es gibt nicht viele Menschen wie Liu Xiaobo in China. Kein Wunder. Wer wie er laut sagt, was er denkt, muss immer noch mit Überwachung, Schikane und Gefängnis rechnen. Um in China ein würdiger Mensch zu sein, muss man sich immer gegen das System hier wenden. Wenn ich schon die anderen nicht retten kann, hoffe ich, wenigstens mich selbst retten zu können, um ein würdiger, ehrlicher Mensch zu sein. Ich habe also dieses Leben ganz bewusst gewählt. Der 53-jährige Literaturkritiker wurde festgenommen, wohl weil er als Hauptautor der Charta 08 gilt. Ein Dokument, das zum Tag der Menschenrechte im Internet erschien und das in 19 Artikeln Demokratie, Gewaltenteilung und Redefreiheit für China fordert. Wir haben Gesetze, aber keine gesetzeskonforme Herrschaft. Wir haben eine Verfassung, aber keine entsprechende Regierung. Die Überführung der politischen Herrschaft in eine Demokratie erlaubt keinen weiteren Aufschub mehr. Besonders brisant ist dieser Text, weil er so kurz vor Beginn des Jahres 2009 erschienen ist. Im Juni jährt sich die Niederschlagung der Demokratiebewegung auf dem Platz des Himmlischen Friedens zum 20. Mal. Die Regierung ist nervös, ihre Kritiker müssen mit besonders harschen Reaktionen rechnen. Ich habe keine Angst. Liu Xiaobo hatte auch keine Angst. Wir haben nichts falsch gemacht, wir haben Recht. Wenn jemandem unsere Charta nicht gefällt, dann kann er ja dagegen Einspruch erheben, seine Meinung veröffentlichen. Da muss man doch niemanden festnehmen. Die Drohgebärde der Regierung ist fehlgeschlagen. Aus den 303 Erstunterzeichnern der Charta sind heute mehr als 6.000 geworden.
Es ist teuer, gefährlich, aber Tradition, das Feuerwerk zum Jahreswechsel. Seit heute sind die Böller wieder überall zu kaufen. Und den Spaß am Ballern lassen sich die meisten offenbar auch in Krisenzeiten nicht nehmen.
Verkaufsstart für Silvesterfeuerwerk. Die Nachfrage ist ungebrochen. Finanzkrise oder Konsumverzicht sind hier kaum zu spüren.
Nicht ganz so viel wie im letzten Jahr, aber so ein bisschen auf jeden Fall. Ne?
Schöne Effekte und möglichst wenig. Mhm. Nicht so keine Knaller oder sowas.
Dann lieber statt 5 nur 2, aber verzichten nicht.
Rund 100 Millionen Euro werden die Deutschen wohl auch in diesem Jahr verknallen. Laut und bunt muss es sein. Besonders beliebt ist das sogenannte Batteriefeuerwerk.
Feuerwerk, das Sie auf den Boden stellen und was dann 30, 40 Sekunden Buntes und Leuchtendes zum Himmel sprüht. Also, dass der Anzündende auch eine Freude hat, es selbst mitzuerleben.
Damit die Freude ungetrübt ist, Böller nicht in der Hand anzünden. Auch Raketen keinesfalls festhalten. Aus der Flasche starten sie sicher. Knaller anzünden und schnell entfernen. Außerdem rät die Feuerwehr.
Alkohol und Böller, ganz gefährliche Mischung. Wenn man, sage ich mal, die Gebrauchsanleitung nicht mehr lesen kann, ein Zeichen, dass man zu viel Alkohol getrunken hat, dann sollte man das Knallen auch anderen Leuten überlassen.
Sicher ist nur geprüfte Ware, zu erkennen an der aufgedruckten sogenannten BAM-Nummer. Dann kann der Spaß losgehen. Mittwoch um 18 Uhr ist Knallstart.
Zum Sport, da konnte es Martin Schmidt bei der Vierschanzentournee trotz aller Hoffnungen noch nicht so richtig krachen lassen, Norbert.
Naja, vielleicht klappt es ja am Neujahrstag in Partenkirchen. Martin Schmidt darf mit dem Tourneestart dennoch zufrieden sein. Als Fünfter in Oberstdorf beim Triumph des besten Saisonspringers Simon Ammann bestätigte der Schwarzwälder wieder seine endlich wieder konstant gute Form.
Für die deutschen Fans in Oberstdorf war es nicht die erhoffte Sensation und dennoch ein gelungener Tourneeauftakt. Martin Schmidt war im ersten Durchgang trotz leichten Rückenwinds erst bei 134,5 Metern gelandet. Der zweite Sprung nicht ganz so weit. 129 Meter bedeuteten Platz 5. Das Podest verpasst, aber zurück in der Weltspitze.
Wenn man dann hier oben sitzt und hat die Chance, vielleicht aufs Podest zu springen, dann würde man gerne auch im zweiten Durchgang jubeln und rausfahren. Und das tut einem dann ein bisschen weh im ersten Moment. Aber ich glaube, spätestens heute Abend kommt schon die Freude über einen guten Tourneeauftakt.
Eine starke Leistung auf der Schattenbergschanze zeigten auch zwei weitere Deutsche. Michael Neumeier wurde Neunter vor Michael Uhrmann. Der Sieg beim Auftaktspringen der Tournee aber ging an den großen Favoriten. Simon Ammann aus der Schweiz nach Sprüngen von 136,5 und 134 Metern. Zweiter der Österreicher Wolfgang Leutzel vor dem Russen Dimitri Vassiljev.
Auch die Langläufer sind auf Reisen mit der Tour de Ski. Heute die dritte Etappe in Prag. Axel Teichmann ist nach dem Sprint von Platz 2 auf 10 zurückgefallen, mit inzwischen 48 Sekunden Rückstand auf den Schweizer Spitzenreiter Dario Colonia. Efi Sachenbacher-Stehle belegt Rang 9 im Gesamtklassement, gut eine Minute hinter Tagessiegerin Arianna Follis aus Italien.
Claudia Nystad hatte es als einzige deutsche Läuferin bis ins Finale im Freistil-Sprint geschafft. Doch dann hatte die Prologsiegerin Pech, als sie sich mit einem Sturz um alle Chancen brachte. Beim Zielsprint um den Tagessieg verwies die Italienerin Arianna Follis die Finnin Aino Kaiser-Saarinen und die Slowenin Petra Majdic auf die Plätze 2 und 3. Follis übernahm damit auch die Gesamtführung nach 3 von 7 Wettbewerben. Claudia Nystad liegt auf Rang 11.
Und das war's vom Wintersport für heute.
Vielen Dank. Das ruhige Winterwetter bleibt uns erstmal erhalten. Was der Jahreswechsel bringt, das verrät gleich Gunter Thiersch im Heute-Journal mit Klaus Kleber. Experiment Gesundheitsfonds, was auf die Patienten zukommt. Hier geht's jetzt weiter mit dem ZDF-Spezial zum Krieg in Gaza. Ihnen wünschen wir noch einen schönen Abend und bis morgen, wenn Sie mögen.
Guten Abend. Mit Sonne und Nebel geht dieses Jahr zu Ende. Noch haben wir unser starkes Hochdruckgebiet über der Ostsee. Das zieht heute Nacht und morgen aber nach Polen. Damit wird der Wind bei uns schwächer und das ist ganz schlecht für die Sonne, für den Sonnenschein in Süddeutschland. Denn da breiten sich schon heute Nacht beim schwachen Wind die Nebelfelder an der Donau weiter aus. Auch im Norden bekommen wir flache Bodennebelfelder. Der Hochnebel zieht aber langsam mit dem Südostwind über die See ab. Und dazu wird's knackig kalt. Auch im Norden bis zu -6, zum Teil bis zu -8 Grad. -12 Grad sind es am Alpenrand. Und auch der morgige Tag hat fast wieder nur Frost zu bieten. Ein bisschen milder wird es allerdings am Alpenrand und im Südwesten sind es +3, +4 Grad. Dicht daneben an der Donau bleibt's kalt. Im Nebel -4 Grad, genauso wie über den Mittelgebirgen. Und dieser Nebel, der wabert an der Donau herum, wohl bis nach Regensburg und bis zum Bodensee. Ansonsten haben wir in Norddeutschland Sonne, wenn sich der flache Bodennebel aufgelöst hat. Und das sollte auf jeden Fall noch mal klappen. Ja, Mittwoch, letzter Tag des Jahres, Silvester, da könnte es eine kleine Überraschung geben. Im Südwesten wird es Eisregen geben, wahrscheinlich am Oberrhein. Und im Schwarzwald hoffentlich bleibt es dabei. Und im Norden haben wir an Neujahr ein bisschen Schnee. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und machen Sie es gut.